Go sind, wenn ich bei Instagram sehe, dass die Lady, die gerade Zwillinge geboren hat, Seil springt. Also ne, einfach zu viel Belastung, weil die Bänder, die die Organe halten, dann wirklich die ganze Zeit, ich mache mal schönes Geräusch, ja, die klatschen die ganze Zeit gegen den Beckenboden und der kann das einfach nicht halten. Also da geht es wirklich darum, startet bitte langsam und guckt, wie reagiert euer Körper auf Belastung.
Hallo im Hebammensalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammennähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danhauer. Und bevor es losgeht im Hebammensalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
Werbung. Und heute ist wieder unser Partner Veleda dabei, was uns immer total freut, weil wir ja auch privat wirklich große Fans der Produkte sind. Und zwar möchten wir euch heute das Bäuchlein-Massageöl von Veleda vorstellen. Das ist für Säuglinge und Babys, die zum Beispiel Probleme mit der Verdauung haben.
Es ist ja nicht gerade selten, dass kleine Babys sich gerade in den ersten Wochen besonders schwer tun mit der Verdauung. Und das liegt daran, dass die Verdauungsorgane sich erstmal langsam an die Lebensbedingungen außerhalb des Mutterleibes gewöhnen müssen. Und das geht nun mal häufig mit Blähung einher. Da hilft es gerne mal, wenn man ihnen sanft den Bauch massiert. Und das Bäuchlein-Massageöl von Veleda ist gezielt abgestimmt auf entspannte Bauchmassagen für euer Baby. Und die Grundlage dafür ist ein ganz mildes Mandelöl.
Genau, und in diesem milden Mandelöl sind eben ätherische Öle. Damit ist es angereichert und das ist zum Beispiel Majoran, römische Kamille und Kardamom. Und das sind alles Öle, die traditionell schon seit Hunderten von Jahren zur Verdauungsförderung eingesetzt werden. Und so eine Massage, die kann man dann gut in den Tagesablauf einbinden. Also manchmal gibt es ja auch bestimmte Tageszeiten, wo euer Baby mehr oder weniger damit zu tun hat und so Bauchweh vorbeugen. Und das kann ein festes Ritual sein am Morgen oder am Abend. Und das ist natürlich auch super für die Eltern-Kind-Bindung, ne, dass man einfach so ritualisierte Tagesinhalte schafft.
Und natürlich könnt ihr das Öl und die Massage auch anwenden, wenn euer Baby keine Probleme hat. Karin hat es ja gerade schon gesagt, es fördert einfach die Bindung. Ihr habt ein festes Ritual und es ist einfach schön, Babys zu massieren. Und sie genießen das auch wirklich sehr. Und alles dazu, wenn ihr vielleicht noch Inspiration braucht, wie ihr euer Baby am besten massiert, findet ihr in unseren Shownotes. Da gibt es auch einen Link zu einer Massage, wie die aussehen kann, dass ihr eine Anleitung an der Hand habt. Und ihr findet auch den Link direkt zum Produkt. Und jetzt ist unsere Werbung zu Ende.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Hebammensalon. Hallo Sissi.
Hallo meine Liebe, na? So schön dich zu sehen.
Ja.
Und ich freue mich total auf diese Folge heute.
Ja, die ist spannend und wir haben ja auch immer so ein paar Highlights an Wunschthemen, die wir euch gerne erfüllen. Und wir haben heute eine Gästin, die ihr schon kennt. Das ist Lea. Und Lea war schon mal bei uns und hat uns viele spannende Sachen erzählt über Sport in der Schwangerschaft. Und heute ist sie nochmal als Expertin hier für die Zeit nach der Geburt. Nämlich für die sogenannte Rückbildung. Auch immer so ein komisches Wort, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Und du kennst Lea ja sowieso, deshalb mach hier nochmal, also Sissi macht jetzt nochmal ein richtiges
Intro. Ich mache nochmal eine Love Story jetzt. Ja, Lea, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Lea ist Physiotherapeutin und ihre ganzen Fachbegriffe, Zertifikate wird sie euch noch selber erzählen, aber vor allen Dingen ist sie Beckenbodentrainerin und hat mich in meiner Schwangerschaft und auch jetzt nach der Geburt betreut, aber vor allen Dingen arbeiten wir jetzt auch schon mehrere Jahre zusammen und betreuen Frauen gemeinsam. Das finde ich total toll, dich da an meiner Seite zu haben und ich glaube heute einfach für euch ist nochmal wichtig, dieser Podcast, wir haben es so ein bisschen strukturiert, was wichtig ist, weil viele sind ja bei dem Thema Rückbildung auch immer so, oh weia, ich habe es nicht gemacht und es ist jetzt zu spät und was muss ich beachten und was eigentlich Rückbildung auch bedeutet und deshalb freuen wir uns beide, dass du heute nochmal da bist und nochmal Rede und Antwort steht, sagt man, steht?
Rede und Antwort stehst. Das sagt man so, ja.
Ja, danke schön. Mit den Sprichworten würde ich ja immer, ne? Gestern habe ich immer da unter den Teller gucken oder gab es da auch so, also ja, egal. Lea ist da, sie sagt uns jetzt Hallo und wir fangen gleich an und ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende hören, weil das ist eine ganz wichtige Folge für eure Frauengesundheit.
Und zwischendurch blinzeln wir alle mit unseren Schamlippen. Vulvalippen. Entschuldigung.
Bitte nicht. Ich habe heute auch, Lea, guck mal, welche Socken ich anhabe heute. Lea hat so schöne, könnt ihr nicht sehen.
La Dolce Vulva.
Ja.
Du hast die schon?
Hat mir Lea geschenkt.
Als Reminder für den Beckenboden.
Für meine Lippen, dass ich die aneinander lege.
Also, bitte nicht klatschen.
Nee. Also schön, dass du da bist, Lea. Max, einfach nochmal, vielleicht habt ihr die erste Folge zu Sport in der Schwangerschaft noch nicht gehört. Wenn ihr schwanger sein solltet, solltet ihr das auf jeden Fall unbedingt tun. Aber Lea stellt sich einfach nochmal selber vor und kannst ja zu deinen ganzen Sachen, tollen Sachen, die du jeden Tag machst, noch mal kurz was erzählen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Lea Köhler. Ich bin Physiotherapeutin und zertifizierte Beckenbodentherapeutin. Ich arbeite in Berlin als sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie. Das heißt, ich bin in Hausbesuchen unterwegs und betreue vorrangig prä- und postnatal. Daher kennen wir uns. Wir haben viele Ladies, die wir gemeinsam betreuen. Und ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Frauen sind, mit denen ich zusammenarbeiten darf und ja, die ich begleite und die auch eine gute Linderung dann einfach auch durch die Therapie erhalten.
Darf ich dazu mal einen Praxistipp sagen? Sektorale Heilpraktikerin, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? Weil ja, das ist ja sozusagen, also korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Oft ist es ja so, dass Frauen kein Rezept kriegen und irgendwie dann ja nicht zu einem Physiotherapeuten oder zu einer Physiotherapeutin gehen können, weil die ja nur auf Verordnung arbeiten. Wenn man aber gleichzeitig, so wie du, sektorale Heilpraktikerin ist, dann kann man sozusagen die Heilpraktikerleistung mit dem physiotherapeutischen Aufbau, Hintergrund sozusagen in Anspruch auf eigene Faust nehmen.
Genau,
das ist immer so ein, ne, als Selbstzahler oder einige private Versicherungen oder so. Aber das ist einfach nochmal so ein Punkt, wenn ihr sozusagen nicht wisst, meine Physiotherapiepraxis, können die das? Dann könnt ihr auch diesen Umweg gehen. Ist das dann eben aber eine private Leistung sozusagen.
Genau, die meisten privaten Krankenkassen bezuschussen, ja, oder übernehmen die Kosten komplett und ich kann eben den First Contact machen. Das heißt, du kommst zu mir, ich erstelle einen Befund, eine Anamnese, wir schauen gemeinsam, wo hast du deine Baustellen und können dann gemeinsam daran arbeiten. Genau,
genau, man ist da nicht so angewiesen, dass irgendwer ein Rezept rausrückt.
Aber ganz wichtig auch, weil wir können dich ja nicht klonen. Du hast auch, ist einfach so, ja, die Termine sind rar und man muss auch ganz einfach sagen, dadurch, dass es meistens auch eine Selbstzahlerleistung bleibt, ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Du bietest aber auch Kurse an, ne?
Genau.
Also, finde ich ganz wichtig.
Genau, also wenn es jetzt finanziell nicht machbar ist, obwohl ich immer sage, mit meinem Auto fahre ich ja auch zum TÜV, ne? Und insofern, das zahle ich ja auch, mein Auto instand zu halten.
I know.
Also finde ich auch, dass man durchaus auch mal Geld investieren könnte,
ja, ich weiß, dass du
eine Privatleistung zu bezahlen, genau. Wenn das jetzt aber nicht drin ist, ist da durchaus die Möglichkeit, einen Präventionskurs zu belegen, Paragraph 20. Da geht man erst in Vorleistung und bekommt dann aber die Bezuschussung, wenn du 80-100% anwesend warst bei diesem Kurs. Und das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle. Ja,
also genau. Also jetzt werden wir aber darauf eingehen, warum jeder Cent es wert ist, in eine Beckenbodentrainerin zu investieren. Ne? Es gibt ja auch deutschlandweit mehrere, gibt es da eigentlich auch ein Netz?
Also genau, ihr könnt gerne, also es gibt Beckenbodentherapeuten, es gibt eine Seite beispielsweise ag-ggup.de, Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie. Wir sind Physiotherapeuten, die sich darauf spezialisiert haben, auf die Thematik Beckenboden und so dass wir euch da gut behandeln können. Und da gibt's eine Postleitzahlensuche für die Therapeuten. Ihr könnt dann also schauen, wer in eurer Nähe ist und seid dann da super betreut.
Okay. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den, ja, wichtigen Themen.
Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht kann Lea noch mal so ein paar Basics erklären, oder? Also was ist Rückbildung eigentlich und was bildet sich da wie zurück? Also wir Hebammen fühlen ja zum Beispiel im frühen Wochenbett ganz regelmäßig und ganz akribisch auf die Gebärmutter. Ne? Das ist ein Organ, was sich physiologischerweise zurückbildet, mehr oder weniger von alleine nach der Geburt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht alles, sondern du erzählst jetzt erstmal, was, welche Strukturen im Körper, worum es dabei genau geht. Das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend.
Genau. Also es ist nicht nur der Uterus, die Gebärmutter, die sich da also zurückbildet, sondern es gibt ja auch noch weitere Organe, die sich ja durch die Schwangerschaft verlagert haben. Das sind also noch Blase und Darm, sodass die also auch wieder in ihre alte Position im Prinzip zurückrutschen müssen. Dann gibt es die ganzen Strukturen, die diese Bänder halten. Also ihr habt ja vielleicht in der Schwangerschaft gemerkt, dass die Mutterbänder wachsen, indem ihr vielleicht irgendwie so ein Ziehen hinten im Kreuzbein hattet oder vorne in den Vulvalippen. Und auch diese Bänder müssen sich jetzt langsam erstmal wieder zurückziehen. Ja, das geschieht also nicht gleich danach, dass es wie so ein Schnipsgummi ist, sondern es ist ein Prozess, dass langsam diese Bänder wieder zurück in ihre Struktur geraten, genauso wie im Prinzip Faszien, Bindegewebe, was sich ja im Prinzip durch die Schwangerschaft verlagert hat. Ja, also wir haben einfach ein Wachstum, was im Bauchraum stattfindet und jetzt muss alles erstmal in die alte Position zurückrutschen. Und wir haben natürlich auch noch das Thema Wundheilung. Wir haben Wunden, die eventuell entstehen, also die erste ja sowieso durch die Plazenta. Und da finde ich es immer wichtig, dass man sich auch mal vorstellt, dass die Wunde, die durch die Plazenta entsteht, ja wirklich fast so groß ist wie so ein Frühstücksteller. Also wenn man sich mal vorstellt, manche Frauen schnipsen gleich am nächsten Tag aus dem Bett hoch und bewegen sich, als wäre nichts gewesen. Nee, ihr habt eine wahnsinnig große Wunde in euch und deshalb macht mal bitte ein bisschen Piano. Ja, also wenn man die außen sehen würde, so eine tellergroße Wunde, würde man sich sicherlich ein bisschen mehr schonen, als wenn die dann so versteckt in uns ist.
Das finde ich super schön. Ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja immer genau das Problem, wenn etwas von außen nicht sichtbar ist, dass es einem schlecht, also nicht schlecht, aber dass es etwas heilen muss, ne? Und das ist, glaube ich, einfach immer dieses wichtige Thema, das zieht sich durch unseren ganzen Podcast seit über einem Jahr, dass dieses Wochenbett und dieses Heilen, weil diese Wunde einfach nicht sichtbar sind, dass halt das einfach nicht von der Außenwelt wahrgenommen wird, ne? Von der Familie auch ganz oft, ne? Und deshalb finde ich es nochmal, da würde ich gerne nochmal unterstreichen, diesen Punkt. Denkt an den Teller, den Lea gerade beschrieben hat,
ne? Das ist das Spiegelbild der Plazenta einfach, ja. Ne? Der sich ja die Haftfläche an der Gebärmutter widerspiegelt.
Schön.
Ja, ansonsten, was haben wir noch, was sich verändert? Die Hormone, die ganze Hormonumstellung, die stattfindet. Also auch da ja wahnsinnig schwitzige Nächte, die eventuell in der, also ich bin nachts aufgewacht und habe also mehrfach T-Shirts gewechselt, weil das ganze Wasser, was ja letztendlich auch in meinem Körper sozusagen sich eingelagert hat, ja irgendwann wieder raus muss. Wir haben vielleicht auch Stimmungsschwankungen durch die Hormone. Das muss man auch mal wissen, dass man bei einer nicht ganz so guten Stimmung vielleicht dann auch nicht von der Haltung her wie so eine Prinzessin ist, sondern eher auch so ein bisschen in sich zusammengesackt ist und eher wie so ein kleines Häufchen Elend vielleicht auch da sitzt, was sich dann natürlich druckmäßig gleich wieder nach unten in Richtung Beckenboden oder aber eben auch nach vorne in Richtung Bauch bemerkbar macht.
Ja, und umgekehrt auch. Das finde ich auch immer so spannend, ne? Ja. Die Spiegelneuronen sozusagen. Also das ist auch eine Körperhaltung, weil es noch gar nicht euch möglich ist, euch wieder kraftvoll aufzurichten, weil die Muskulatur einfach noch nicht wieder da ist, wo sie hingehört, dass diese Körperhaltung sozusagen dann auch was umgekehrt macht mit der Emotionswelt. Und ich finde ja auch, also weil du Hormone angesprochen hast, finde ich auch total super. Also ne, wo man jetzt denkt, hey, ist doch Physiotherapie. Aber wie hormonsensibel ist bitte Gewebe, ja, ne? Also so, das sind ja, alles ist voller Rezeptoren und das Gewebe verändert sich natürlich hormonell, nicht nur in der Schwangerschaft, sondern eben auch in der Zeit danach. Finde ich total gut, jetzt wirklich da den Blick mal zu weiten auf diese ganzen verschiedenen Aspekte, ja.
Genau, ja, und dann die Statikveränderung, die natürlich auch, ne, dein Bauch wächst, du wirst immer mehr in ein Hohlkreuz gezogen und auch da ist Rezeptoren wieder ein ganz wichtiges Thema. Die Rezeptoren müssen dann erstmal auch wieder, die brauchen ein bisschen Zeit, um zu merken, huch, Baby ist raus, da vorne hängt jetzt nicht mehr dieses ganze Gewicht. Ich kann ja wieder in eine normale Beckenposition kommen und auch dann kann ja erst wieder der tiefe Bauchmuskel und der Beckenboden gut arbeiten.
Voll spannend. Ich finde das ja auch immer, ich mache das immer gerne, dass ich die Frauen, wenn die so auch dieses Körpergefühl, sich wieder einzukalibrieren, wie stehe ich denn gerade zum Beispiel, genau das, was du angesprochen hast, sich mal mit geschlossenen Augen seitlich vor den Spiegel zu stellen und dann mal so zu spüren, okay, wie stehe ich denn wohl gerade und dann die Augen aufzumachen und sich dann echt zu wundern, so ups, nee, das ist nicht so ganz gerade. Ich nehme dann gerne so meine Hände und gucke da mal so und das Becken noch so ein bisschen kippen und Schultern und so. Und ne, erstmal wieder dem Körper zu ermöglichen, so ah, okay, so fühlt sich also gerade an, erstmal das wieder zu verorten als okay, das ist Schwerkraft und das ist Ausrichtung und das ist ein wie auch immer geordnetes, eingeordnetes Gerade, ja.
Genau, und das wäre schön, wenn das schon jede Frau wirklich in ihrem Wochenbett machen würde, um wirklich wieder auch in eine gute Haltung, eine gute Statik im Prinzip reinzukommen. Weil wenn du in dieser Stellung verhältst dich oder nicht verhältst, sondern bleibst, ja, dann haben wir da einfach ein Problem, dass die umliegenden Strukturen gar nicht gut arbeiten können.
Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt für das frühe Wochenbett und das Thema Rückbildung. Wir denken ja immer gleich so an Sportmatte, die man sich ausrollt und ein Workout-Programm, sondern dass Rückbildung gerade im frühen Wochenbett, wo wir ja immer auch davon sprechen, dass ihr euch ausruhen sollt, aber dass schon diese Impulse sozusagen die ersten wichtigen Impulse sind, die man zur Rückbildung zählt. Nämlich erstmal, ne, die Fußsohlen berühren den Boden, wie steht mein Becken, wie sind meine Schultern, wie hält sich mein Kopf auf der Wirbelsäule und so. Das ist alles, also so, das ist Basic-Rückbildung. Finde ich total gut,
ja, genau,
das gerade nochmal zu hören. Ja.
Ja, das Problem ist halt einfach, dass man immer nur denkt, dass generell jetzt so bei Physiotherapie, Beckenbodentraining, ne, weil es nicht nach viel aussieht, was man so an, ja, dass man, und man merkt es ja, ne, also ich bin immer jedes Mal wieder richtig kaputt, so nach einer Stunde mit dir, und wenn das jetzt vielleicht nicht viel ist und nicht die Masse und irgendwie Gewicht, also ne, vom Gewicht wollen wir gar nicht reden, aber dieses Ausrichten, die Stabilität wieder zu kriegen, das ist einfach unheimlich wichtig und anstrengend.
Mhm.
Also.
Ja. Was ist denn, also weil wir jetzt so beim Frühwochenbett schon sind, also ein gutes Einsteigen da rein, also sozusagen, ne, zu Beginn den Tonus wieder zu finden, zu suchen und zu finden in sich und sozusagen dieses Credo des Ausruhens, des Heilenlassens einerseits und gleichzeitig die ersten feinen Impulse zu senden auf dem Weg sozusagen zu sowas wie dann irgendwann, also Juliana beschreibt das in ihrem Buch ja ganz schön, vom Wochenbett zum Workout. Mhm. Das finde ich ja einen ganz guten, einprägsamen Bild so. Was findest du denn im frühen Wochenbett darüber hinaus, also was wir eben hatten, noch wichtig oder auch einfach ganz konkret schöne Übungen?
Am Starter am besten wirklich gleich mit einer tiefen Atmung und schau auch mal, wo du überall hinatmen kannst. Das ist ja so, dass das Baby und die ganzen Fruchtwasser, Plazenta und so weiter, alles drückt im Prinzip ja mein Zwerchfell, meinen Atemmuskel nach oben und der hängt da jetzt so ein bisschen fest. Und ich bin in diesem Hohlkreuz und dadurch hat der auch noch nicht wieder gute Beweglichkeit. Meine Rippen stehen vielleicht auch noch so ein bisschen nach oben, ne? Das Baby hat sich da Platz gemacht, sodass also auch da die Bewegung fehlt, dass die Rippen wieder nach unten gehen. Also einige Frauen merken es vielleicht nach einer Schwangerschaft, dass der Brustumfang, ne, ja auch ein ganz anderer wird. Du willst ja deine alten BHs wieder anziehen und wunderst dich plötzlich
ist nicht
so.
Mehr mit 75, sondern ja, echt, ne, also ja, hat man 80 oder 85.
Genau.
Es gibt ja da auch hier vom Winde verweht, kennt man das noch? Das ist natürlich ein total politisch unkorrekter Film, aber so ein alter Schinken, wo Scarlett O'Hara nach der Geburt da in ihr Korsett eingedingst und irgendwie sagt, das kann doch nicht sein und ich war doch so schmal. Also das auch, ne, nicht nur die Taille sozusagen im Babybauch verschwindet.
Das Becken auch so, ne?
Genau. Ja, genau, das Becken, also auch das Knöcherne des Körpers, ne, macht Platz für das Baby.
Genau, und wenn der Rippenhochstand, wenn die noch so hoch stehen, dann kannst du halt, bewegt sich dein Zwerchfell halt auch wirklich ein bisschen schwieriger. Und insofern macht es einfach Sinn, da schon mal mit einer tiefen Brustkorbatmung, das heißt, du kannst dir also durchaus vorstellen, dein BH-Bündchen, dass du also sowohl nach vorne als auch in die Seite
oder nach hinten ja auch gleich
atmest. Ihr atmet schon mit, das ist sehr schön. Also da diese 360-Grad-Atmung, es macht aber auch genauso viel Sinn in Richtung Bauch schon mal ganz viel zu atmen, weil das wie so eine Mini-Lymphdrainage ist und einfach auch nochmal fördert, dass der Uterus sich da also auch wieder ein bisschen zurückbildet und auch die Organe wieder so in ihre korrekte Lage kommen. Ja? Also tiefe Atmung ist definitiv schon mal ganz wichtig und du solltest auf alle Fälle schon mal, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, in Richtung Beckenbodenwahrnehmung gehen. Das heißt, versuch mal zu spüren, wo ist der, wie kann ich den vielleicht aktivieren, habe ich irgendeine Möglichkeit, vielleicht auch mal mit einem Spiegel zu schauen, dass der sich auch so ein bisschen nach innen zieht, dass man schon mal so ein bisschen checkt, wo ist denn der überhaupt, um dann, das ist ja die Basis im Prinzip für ein Workout, den mit dabei zu haben, ja. Beckenboden, Atmung und was ich immer noch ganz wichtig finde im Frühwochenbett ist also die therapeutische Bauchlage. Da legst du dich also in Bauchlage auf ein Kissen und das massiert dann einfach ja nochmal die inneren Organe, fördert im Prinzip auch dazu, dass der Uterus wieder nach vorne kippt im Prinzip. Der ist ja durch die Schwangerschaft, hat er sich so ein bisschen aufgerichtet und normalerweise hat der aber so eine Anteversio-Anteflexio-Lage, der liegt also so ein bisschen auf der Blase drauf und wenn du dich jetzt in Bauchlage legst, hat er wieder die Möglichkeit, sich dahin zu legen, wo er hingehört.
Dann kippt der da so ein bisschen hin, bringt den Wochenfluss häufig gut in Gang.
Ja, genau.
Währenddessen kann dein Partner, deine Partnerin schön dein Kreuzbein massieren.
Sehr gut.
Was, glaube ich, auch noch wichtig ist fürs Wochenbett, ist nochmal, um noch auf eine Frage gleich einzugehen, die ich noch habe, ist das das Aufstehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer, dass man immer wieder, das kennt man selber, dass wir Frauen darauf hinweisen, dass ihr auch, ihr kennt das aus dem Ende der Schwangerschaft, der Bauch ist zwar jetzt weg, aber trotzdem sind die geraden Bauchmuskeln ja einfach noch weit auseinander, dass ihr da auch, das ist auch eine wichtige Übung sozusagen, schon weiterhin über die Seite euch aufrichtet und da noch nicht zu sehr in die Anspannung der geraden Bauchmuskulatur geht, oder?
Genau, also nicht diesen typischen Crunch, sondern wirklich über die Seite gleiten, wie so eine Meerjungfrau, sage ich immer. Dann fühlen die Frauen sich immer schon gleich viel schöner, wenn man also sich auch erstmal an die Bettkante setzt, eine Hand ablegt und dann wirklich erstmal auf die Seite und sich dann erst in Rückenlage legt, genau.
Ich finde, eine ganz wichtige Frage ist, weil es einfach so ein Riesenthema ist. Ich meine, wir sind jetzt hier so ein Beckenboden-Trio, die sich da einfach durch unseren Beruf tagtäglich mich, aber es ist immer wieder die Frage, wie kann ich meinen Beckenboden spüren?
Ja.
Das ist einfach so, man sieht nichts von außen und es ist einfach, wenn man sich auch noch nicht so viel mit seinem Körper beschäftigt hat, es ist einfach immer noch ist eine Tabuzone, finde ich auch. Also es ist ja auch so, spricht man ja nicht, alle anderen Muskeln werden trainiert, aber dieser wichtige Muskel, was ist jetzt so, wenn wir jetzt, ich meine, wir sind jetzt hier keine Live-Übertragung per Video, aber so, ich finde das schon ganz gut, wenn ihr uns jetzt hier gerade so auf euren Kopfhörern vielleicht tragt, einfach nochmal ganz wichtig, Lea, wie finden unsere Hörer ihren Beckenboden?
Setz dich am besten auf einen ganz harten Holzstuhl erstmal für Runde 1, dass du also wirklich auf einem harten Holzstuhl in einer ordentlichen Aufrichtung sitzt. Das heißt also, die Füße sind auch hüftschmal, die Füße stehen direkt unter den Knien. Du stellst dir vor, du hast so eine kleine Krone, die du im Prinzip nach oben aufrichtest. Und wenn du jetzt, je nach Sitzfleisch, also notfalls nimm noch mal kurz die Hände unter den Po und schieb noch mal so ein bisschen dein Sitzfleisch nach rechts und links, dann solltest du eigentlich gut deine beiden Sitzbeinhöcker spüren. Das sind so die rechte und linke Begrenzung vom Beckenboden. Wenn du vorne im Schambereich, da wo die Symphyse ist, das ist die vordere Begrenzung. Manchmal hat man ja so in der Schwangerschaft vielleicht so eine Symphysenproblematik oder so. Ne? Das ist so am Ende des Bauches, weich, weich, weich und irgendwann wird's hart. Und das ist
Schambein,
also nicht
auch das genannt.
Schambein, genau. Genau, so dass du das
schon wieder Scham
kann man auch nicht sagen.
Genau, ich wollte das nur übersetzen.
Aber ist ja auch nicht
voll, ne? Natürlich.
Was, aber also, da gibt's noch kein neu, also kein.
Es wird jetzt teilweise schon mit Scham, also wie Scham geschrieben, mit Charme. Charme, wie Charme.
Genau, wie Charmhaare.
Charme.
Wie Charme.
Ah,
du hast Charme. Also da müssen wir noch dran arbeiten. Vulvalippen haben wir jetzt schon. Charmbein, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht habt ihr ja schöne Ideen.
Bildungsarbeit im Podcast.
Genau. Und im hinteren Bereich ist die Begrenzung das Steißbein. Das ist so am Ende deiner Wirbelsäule kommt ja erst das Kreuzbein und dann ganz tief in dir drin, quasi schon zwischen den beiden Pobacken, liegt dann dein Steißbein. Und zwischen diesen vier knöchernen Punkten liegt der Beckenboden. Und ja, die erste Idee, die ich immer so in den Kursen angebe, ist, dass man im Prinzip vielleicht mal versucht, sich vorzustellen, man sitzt jetzt gerade im Wartezimmer, also wir sitzen jetzt hier drei Grad sehr eng beieinander und es ist sehr kuschelig hier und ich müsste jetzt einen Wind loslassen, weil ich heute Mittag Erbsensuppe hatte. Und ich will versuchen, diesen Wind anzuhalten, dass du also von der Idee erstmal wahrnimmst, was kannst du da vielleicht schließen, um den Wind anzuhalten und versuch den dann sogar noch so ein bisschen nach oben zu ziehen. Das wäre so der erste Muskel. Wind anhalten und hochziehen. Dann gibt's noch, es würde den Rahmen sprengen. Also es gibt noch die beiden Vulvalippen, die man versuchen könnte, aneinander zu schieben. Ne? Leg die Vulvalippen aneinander oder schließe ein V. Das wäre auch noch einer der äußeren Muskel, die man versuchen kann zu aktivieren. Und du kannst versuchen, dein Steißbein von hinten nach vorne in Richtung Schambein zu ziehen.
Ja? Das ist so süß, wie wir drei hier gerade sitzen.
ganz aufgerichtet wie Prinzessinnen und mit geschlossenen Augen spüren, wie was sich da tut. Genau. Ja. Also auch dieses, schließ ruhig die Augen, um mal wahrzunehmen, was tut sich denn da? Oder legt ihr ein kleines gerolltes Kissen meinetwegen auch drunter, dass er so ein bisschen angehoben wird. Und dann hast du die Wahrnehmung, wo der Beckenboden ist und du musst im Prinzip versuchen, wegzukommen von diesem Stuhl oder von deinem Kissen. Und das ist nochmal eine ganz gute Idee für den Anfang. Aber da brauchst du halt wirklich auch Zeit, um alle Schichten zu finden, um da dann wirklich alles korrekt zu trainieren.
Ja, aber das war auf jeden Fall eine super schöne Beschreibung und ich glaube, wer das jetzt hier auf den Ohren hat, dass man da schon mal einen Anfang hat, weil das ist einfach die wichtigste.
Alle machen das jetzt. Ja, natürlich. Also während man dem zuhört und dann spürt, was eure Oberschenkel machen im Tonus, eure Füße werden sich verändern, eure Schultern, euer Bauch. Oft spürt man ja auch so im unteren Bauch ein bisschen was. Also einfach mal auf die Reise gehen durch den Körper, wo ihr überall Reaktionen spürt, wenn ihr euren feinen, zarten, filigranen Beckenboden mit ein bisschen Aufmerksamkeit bedenkt.
Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist auch einfach Geduld da zu haben. Also, dass ihr da versucht, einfach euch diese Zeit zu geben. Und das ist einfach, das ist einfach nicht einfach. Ne? Und da muss man sehr geduldig mit seinem Körper sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil ich kann das schon auch denken, dass viele frustriert sind, dann einfach sagen so, ey, ich check's einfach nicht. Und ich glaube, das kannst du bestimmt bestätigen, dass es einfach Zeit braucht und dass man da halt einfach ran muss. Und das passiert jetzt nicht von einmal anspannen, sondern das ist ja auch etwas, was uns unser Leben jetzt eigentlich begleiten sollte, ne, diesen Muskel zu trainieren und dass es nicht nach dem Rückbildungskurs, nach der Geburt vorbei ist.
Genau. Und also das finde ich wichtig, Geduld und auch erstmal dieses Einverständnis, dass das ganz zarte Muskelimpulse nur sind. Also ne, wenn man so im Fitnessstudio da, der Bizeps und was sind die große Muskeln des Körpers und so, da sieht man halt ordentlich was und spürt was und wahrzunehmen, dieses kleine erstmal nur vielleicht zucken oder so, wo ich merke, da springt so ein kleiner Muskel an, das meinen die schon, ach so, ne, dass es einfach fein und zart ist, was ihr da merkt und nicht Wunder, was an spektakulär und dass auch die Wahrnehmung sich ja schult, also für so feine Impulse, dass man merkt so, jetzt habe ich erstmal eine Idee, so, das ist damit gemeint. Und das ist also richtig, was ich da mache, weil also ne, man guckt so rechts und links in so einem Rückbildungskurs und bei niemandem sieht man was anders als beim Yoga und man da irgendwie vorturnt und da so ein bisschen guckt, wie macht die denn das und so, da sieht man halt nichts, ne?
Das ist anders als wenn du im Reformerkurs bist.
Ja, so, also ne, es ist zart und fein und das ist richtig so.
Genau, und ihr könnt es ja gerne auch mal checken, indem ihr wirklich euch mal einen Spiegel nehmt und mal schaut, was bewegt sich denn da, ne?
Oder auch keine Hand Welten. Schon sozusagen die Finger einmal an die Vulva auch durch die Unterhose von mir auszulegen. Da merkt man ja dann auch schon so, da kommt was oder direkt über diesen Füße oder so, ne? Wenn man da so ein bisschen mal so rumtastet.
Genau.
Zeigen euch eure Hebammen auch gerne. Das finde ich auch immer wichtig, dass ich dann sage, hier leg mal deine Hand dahin und spür mal selber und so, dass ihr auch wirklich so merkt, so, okay, da soll das sein. Ja.
Ganz wichtige Sache ist, weil wir es auch immer so gern haben, so was sind dann so deine No-Gos im Wochenbett bezüglich des Beckenbodens?
No-Gos sind, wenn ich bei Instagram sehe, dass die Lady, die gerade Zwillinge geboren hat, im dritten Monat Seil springt. Also ne, einfach zu viel Belastung, weil die Bänder, die Organe halten, dann wirklich die ganze Zeit, ich mach mal schönes Geräusch, ja, die klatschen die ganze Zeit gegen den Beckenboden und der kann das einfach nicht halten. Also da geht's wirklich darum, startet bitte langsam und guckt, wie reagiert euer Körper auf Belastung.
Und Hula Hoop?
Ja, müsste man gucken.
Der nächste Instagram-Trend.
Müsste man gucken, ob der Bauch das gut halten kann. Also ob es einfach, ob du gut eine Grundspannung im Bauchbereich aufbauen kannst, um den Hula Hoop oben zu halten. Das Problem heutzutage ist ja, dass das nicht mehr die leichten Dinger sind, die wir früher in der Kindheit hatten, die einfach oben geblieben sind, weil wir vielleicht auch noch 20 oder 30 Jahre jünger waren, sondern die Dinger sind ja jetzt Therapiereifen, die teilweise 2-3 Kilo schwer sind und du musst halt wirklich ja ordentlich Kraft aufbringen, um das Ding erstmal oben zu behalten. Und da habe ich manche Frauen, die dann den Beckenboden nach unten rausdrücken und den Bauch vorne auch rausdrücken. Und deshalb ist es auch kein gutes Tool, um eine Rektusdiastase beispielsweise zu schließen, weil du musst erstmal eine gute Bauchspannung haben und dann kannst du gerne Hula Hoop machen.
Rektusdiastase, wichtiges Stichwort. Ja. Was ist eine Rektusdiastase?
Eine Rektusdiastase. Also auch da gibt es wieder, die Studien sind so ein bisschen unterschiedlich, aber so der Schnitt der Studien sagt im Prinzip, dass das eine Entfernung der geraden Bauchmuskeln ist um 2,7 Zentimeter. Und jetzt ist aber noch wichtig, es geht nicht nur um die Entfernung der geraden Bauchmuskeln, sondern eben auch um die Tiefe der, was du im Prinzip spürst zwischen diesen geraden Bauchmuskeln. Also ihr macht ja wahrscheinlich auch den Rektusdiastase-Test. Also man liegt im Prinzip in Rückenlage, hat die Beine angestellt, legt die Finger im Prinzip, fängt an am Bauchnabel zu fühlen, zu palpieren und dann hebt diejenige den Kopf an und dann spürst du im Prinzip, ob du in so ein Loch reinfällst und eben wie breit dieser Abstand ist.
So eine Rille, so eine zwischen Rille. Diesen beiden geraden Bauchmuskeln, ne, da wo die sozusagen sonst relativ nah aneinander liegen, mhm. verbunden sind, ist nach der Schwangerschaft eine Rille entstanden.
Genau.
Und das ist erstmal das Auseinanderweichen bis zu einem gewissen Grad normal und physiologisch.
Genau.
Und je breiter die wird und je tiefer die wird, umso größer ist der Bedarf, diese, wenn man so will, ja, es ist vielleicht wie so eine Sollbruchstelle, ist so ein blödes Wort, aber so diese weiche Stelle eben nach der Geburt, dass die sich wieder schließen kann, sodass die Bauchmuskeln dann ihre Haltefunktion gut koordiniert miteinander wieder ausüben können, so ungefähr, ne?
Genau, und entscheidend ist eben wirklich nicht nur diese, die Rille kann nicht ganz komplett geschlossen werden, also da ist immer so eine kleine genau. Spalte, ist da, das ist diese Linie Alba, die sich manchmal auch in der Schwangerschaft ja so bräunlich verfärbt, das ist völlig normal, dass ihr also einen Finger dazwischen kriegt, aber ihr solltet eben nicht in dieses Loch fallen. Wenn ihr in dieses Loch fallt, dann ist also Ziel, Spannung wieder aufzubauen und das ist auch viel, viel wichtiger, als diese Rille im Prinzip wieder zu schließen. Ja, also es geht darum, Spannung aufzubauen. Und am Anfang vielleicht noch, wir waren vorhin bei diesem Test. Ihr könnt auch mal gucken, bei manchen Frauen entsteht nämlich auch nicht nur diese Rille, also diese, ne, dieser Graben sozusagen, sondern bei manchen Frauen entsteht beim Kopfheben auch so ein Beule. Huckel, sage ich mal, mhm. oder eine Beule, ja. Und auch das ist im Prinzip, dass sich dann die, ne, ich sag mal, die inneren Organe oder das Gewebe darunter nach oben drücken gegen diese zu schwache Struktur. Und dann wäre es natürlich ungünstig, wenn ihr mit dieser schwachen, ich sage jetzt mal auch nochmal, Sollbruchstelle, schon irgendwelche krassen Bauchmuskelübungen macht. Also insofern lasst euch da wirklich nochmal abchecken, dass ihr keine Rektusdiastase habt, ne, beziehungsweise die sich halt schon wieder ganz gut geschlossen hat und da eben Spannung drauf ist. Das ist wichtig.
Und bei diesem ganzen Thema kommt ja auch nochmal dein Gurt ins Spiel, ne, Sissi? Also das werden wir ja ganz viel gefragt, auch immer. Und immer, wenn du was auf Instagram machst in deinen Stories zu diesem Gurt, wird immer ganz viel gefragt, so, oh, was ist das für ein Gurt und soll man den und muss man den und wofür ist der genau da? Das wäre ja auch sozusagen, ne? Bauch, Halt, Chor im frühen Wochenbett.
Ja, aber der Gurt ist ja, also weil viele denken, der Gurt macht eine Rektusdiastase weg, das ist ja das nee. Ist ja nicht, ne? Also das erstmal, das können wir euch schon mal den Wind aus den Segeln nehmen, sondern beim Gurt ist es sozusagen, wichtig ist auch, dass man den im Liegen anlegt, ne? Weil wenn man das im Stehen machen würde, drückt man ja auch den Beckenboden sozusagen nach unten und wenn du diesen Drei-Phasen-Gurt anlegst, geht es gerade für nach der Geburt auch um die Bänder auch einfach zu schonen und die Gebärmutter in der Mitte zu halten, damit sie sich halt, müsst ihr euch vorstellen, ne? Wie Lea gerade erklärt hat, die ist am Bändern befestigt und die schlackert da so rum und man dreht sich von rechts nach links, dann muss die Gebärmutter natürlich noch viel mehr Arbeit aufwenden, dass sie sich zurückbildet und es hilft einfach, diese Stabilität, die wir ja gerade nicht haben in der Körpermitte nach einer Geburt, dir damit Halt zu geben und auch Nachwehen ein bisschen erträglicher zu machen, indem man halt diese Feste hat. Und aber der Gurt sollte sozusagen nicht das nachher ersetzen, um halt den Chor, diese Stabilität halt einfach selber wieder zu trainieren, ne?
Genau, weil die Muskeln ja in dem Augenblick entlastet werden. Ja. Also du hast ja dann die Stabilität von außen, also eine passive Stabilität, mhm. aber du musst es ja aktiv wieder können. Also ja. deine Muskeln müssen ja wieder auftrainiert werden, also tiefer Bauchmuskel, Beckenboden, tiefe Rückenmuskulatur ist mhm. da einfach auch noch ganz wichtig. Und eben in der Kombination mit dem Zwerchfell sind die vier dann wieder eine Einheit und das kriegst du halt wirklich nur aktiv hin und leider nicht mit einem Gurt.
Nee, aber er hilft euch in dieser ersten Frühwochenbettzeit einfach, wenn sich, ne, man sagte so, die ersten 10 Tage bis dahin ist dann sozusagen die Gebärmutter auch wieder verschwunden, von außen nicht mehr tastbar, ist das einfach eine super Sache und hilft einfach. Aber ersetzt nicht eure Rückbildung, um wieder zur vollen Stabilität und vor allen Dingen auch die Rektusdiastase zu schließen.
Mhm. Genau, in diesem Kontext wollte ich das einfach nur nochmal einordnen. Ja, super,
das ist auf jeden Fall richtig gut,
weil das ist einfach so eine Häufung. Was kann er nicht und wofür ist er da und wofür ist er eben genau nicht da und er ist auf jeden Fall kein Bauchweggurt, um schneller nicht wieder in den Lieblingsstil zu passen und so. Das ist im Übrigen auch, also wenn wir bei so ein paar Alltagssachen irgendwie dann nochmal sind, schnell wieder in die Jeans reinpassen. Mhm. Das ist dann ja manchmal auch so, man liebt sie ja so sehr und dann endlich kriegt man sie die halben Oberschenkel. Also tut euch das nicht zu früh an, dass ihr das überhaupt ausprobiert. Ihr kriegt die sozusagen noch nicht mal über einen halben Oberschenkel rübergezogen. Aber wenn sie dann irgendwann wieder über den Popo passt und dann kriegt man den Knopf gerade so mit viel Bauch einziehen irgendwie zugemacht, ist doch super, oder? Das sollen wir machen, ne?
Bitte nicht.
Genau, natürlich nicht.
Natürlich nicht, weil, ne, da wird ja auch dann, teilweise drückt ihr euch das unten weg sozusagen, alles den Unterbauch drückt ihr euch rein mit eurer schön zu engen Hose und obenrum über dem Bauchnabel ploppt es halt alles wieder raus. Das heißt, wenn du da oben vielleicht eh schon so eine Bauchbaustelle hast, sehe ich hier Frauen, die sich gerade den Knopf öffnen, dann, ja, hast du einfach eine da wieder diese Disbalance und auch die Muskulatur kann nicht gut arbeiten. Also dann zieh lieber eine ordentliche Hose an, die noch mal ein bisschen Spannung nimmt und dich da nicht so sehr einengt.
Ich finde ja auch alle Schwangerschaftshosen mit dem breiten Bund auch lange noch im späteren Wochenbett immer noch echt bequem so, ne? Die einfach nirgendwo einquetschen und die einfach so ein...
Ja, und es war ja immer so eine Zeit lang total wichtig, welche Jeansgröße du hast, ne? Oh, möglichst Gott. Kleine Zahl. Hm. Und das ist einfach, sieht einfach total bescheuert aus, wenn man sich jetzt in eine super kleine 28, 27 da reinschwellt, anstatt lieber eine 30, die gut sitzt und man trotzdem einfach toll aussieht, ne? Aber das war halt, ich kenne das ebenfalls aus meiner Jugend, war immer, welche Größe hast du? Hast du eine 27, 26? Am besten noch eine 5, also, ne? Und dass man sich dann da an sowas, klar kriegt man sich da reingequetscht, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht vom Vorteil. Und ich öffne eigentlich immer den obersten Knopf auf generell, weil mich das ein, also kennt man ja selber, es ein einengt so, wenn man nicht immer ein Leggings tragen will.
Dann. Genau, also das Kriterium für eine vernünftige Mom-Jeans zeichnet sich dadurch aus, dass die bequem ist im Bauch.
Und eure Bauchmuskeln sozusagen nicht einengt, damit die arbeiten können. So, aber ich will noch ein paar Don'ts, weil wir wollen natürlich auch, wir hatten jetzt das Springseilspringen.
Wir haben festen Stuhl ist noch ein Don't. Also versuch deinen Stuhl weich zu halten, damit du nicht die ganze Zeit pressen musst.
Damit ist nicht der Stuhl zum Draufsitzen gemeint.
Nein, sondern der auf der Toilette, sodass du dich also wirklich mit einem, das Thema hatten wir schon, mit einem Kackhocker oder mit einem schwedisches Bettenhaushocker dich hinsetzt, den dir unter die Füße stellst und dann versuchst wirklich entspannt den Beckenboden zu lösen. Du kannst einmal kurz anschieben, musst aber bitte nicht pressen. Ja, ich habe das ganz oft, dass die Frauen einfach zu wenig trinken, dann einfach auch zu festen Stuhl kriegen und dann die ganze Zeit auf dem Klo sitzen und pressen und sich nicht nur wundern, dass sie eben Hämorrhoiden bekommen, sondern dass der Beckenboden sich auch nicht freut. Also das ist auch, wenn ich den ganzen Tag presse, dann geht das auch nach hinten los.
Schön geschmeidig.
Kackhocker.de verlinken wir auch nochmal in unserer Shownotes. Die sind so schön und so nett, einfach auch. Unbezahlte Werbung, einfach mal so.
Ich habe keinen.
Ich habe einen.
Ich weiß,
einen,
dass du einen hast.
So, weil ich den in den Geburtsvorbereitungskursen immer, also sowohl als Gebärhocker ist der super,
ja, der
weil
ist
der
mega.
So Dings. Und dann auch, ne, für die Schwangerschaft, das hatten wir ja schon, und auch die Zeit danach der Geburt, auch für die Kinder nachher. Meine Kinder waren super. Ja nie auf dem Töpfchen sozusagen, die sind immer gleich aufs Klo gegangen. Und dann sind die da so, haben die eine Stufe, dass sie ja nicht reinplumpsen, sondern dass die dann einfach da drauf
mir
und auch
halt,
als Schemelchen.
Ja, also, ja, super. Aber mir stehen halt einfach überall die Kindererhöhungshocker vor der Toilette, ja, für die, dann ist es ja sozusagen
genau
gleich.
Also ganz großer Fan, den könnt ihr gut gebrauchen und genau, sorgt dafür, dass euer Stuhl geschmeidig ist, schön Ballaststoffe essen, ordentlich trinken, ordentlich Omega-3.
Bewegung
natürlich, überhaupt Ballaststoffe, das heißt im Wesentlichen Gemüse. Oh, und all das wisst ihr ja selber, ne? Ist ja so, jetzt kein Geheimnis.
So, genau, haben wir noch, genau, noch mehr, du willst noch mehr Don'ts. Den ganzen Tag ein Kind tragen in einer ungünstigen Trage. Also gönn dir da wirklich vielleicht eine Trageberatung, um die Trage an deinen Körper anzupassen.
Und nicht umgekehrt, genau.
Und es ist ja oft klar. So, die sieht stylisch aus, ja, aber wenn die nicht zu deinem Körper passt, dann bringt sie halt auch nichts. Und dann hängt dein Baby an dir dran und das ist einfach, ja, wie in der Schwangerschaft zusätzliches Gewicht, was nach unten drückt. Also guck da wirklich, dass du eine gut angepasste Trage hast. Gerne auch auf dem Rücken tragen, weil du da einfach eine bessere Haltung hast. Noch mehr Don'ts. Jogge nicht zu früh, gib deinem Trainer Bescheid. Such dir einen guten Trainer. Also ich finde halt auch in einigen Rückbildungskursen wird halt auch schon zu viel Sport gemacht. Also zu wenn ich höre, dass sie da so als Warm-up schon irgendwie irgendwelche krassen
Sidesteps und wie sonst wie. Das und also Joggen ist ja nun mal auch eine relativ niedrigschwellige Sportart. Mhm, ja. Also ne, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, irgendwo anmelden, das schaffe ich sowieso nur die Hälfte der Male und das ist irgendwie so alles noch so schwierig zu vereinbaren mit so einem kleinen Baby und so. Joggen, da kann ich dann ja spontan die Schuhe anziehen und los. Das ist natürlich auch verständlicherweise so, aber es ist einfach Gift für den Beckenboden. Mhm. Es ist einfach echt Gift, ne? Die Erschütterung, das, ne, ihr bounzt euch echt bei jedem Schritt schön euren Beckenboden oder eure Kniekehlen, da gehört er nicht hin, nicht machen. Ja, ich habe ja wirklich, also ich habe damals kleine Anekdote, in Hamburg, als ich da gearbeitet habe, man wird ja immer so in so Zirkeln so rumgereicht und da hatte ich dann die ganzen Hockey-Mädels am Start, ne, die damals Bundesliga, also Hamburg ist ja eine Hockeystadt mit, weiß nicht, 4, 5 Bundesliga-Vereinen und die wollen natürlich dann nächstes Jahr wieder neues deutsche Meisterschaft spielen, wenn die mit 28 da ihre Kinder kriegen. Und Hockey, also allein die Körperhaltung, schön runder Rücken, ne, offene Knie, Hockeyschläger in der Hand und dann rennen den ganzen Tag. Ja, und die hatten alle, die hätten mal Ujas damals gebraucht, dass ich, die haben alle Inkontinenzeinlagen im Spiel, die sind natürlich nicht, haben die eine Halbzeit das geschafft, ohne dass irgendwie Pipi in der Hose gelandet ist. Also Rennen, Joggen, leider keine geeignete Sportart nach der Geburt. Was sagst du, wie lange, Lea? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wie lange
es
nicht
hängt
joggen?
Drauf an, ob du vorher Jogger warst oder natürlich, nicht Jogger
und
warst.
Und überhaupt, wie dein Beckenboden und das wie viele Kind und wie dein so. Genau. Aber jetzt mal so ganz Pi mal Daumen.
Wenn mich jemand fragt, warte bitte mindestens ein halbes Jahr bis sogar 9 Monate. Und teste dich aus. Also teste deine Grenzen. Nimm während des Joggens wahr, wie es dir geht. Und nimm auch danach wahr, hängt mein Beckenboden eben eine Etage tiefer, habe ich das Gefühl, da ist so ein Fremdkörper oder es zieht mich nach unten oder so, dann musst du
wie
noch mal
eine Pflaume in der Pflaume. Da sollte es sich möglichst nicht anfühlen. Naja, also ja, so, ne?
Ja,
so,
genau.
Wenn du das Gefühl hast, du, deine Schamlippen schlackern noch, deine Vulvalippen, Entschuldigung. Bass, dann bist du früh.
Ja, und Stillen ist da einfach auch nochmal ein Thema. Wenn du einfach noch stillst und die Weichmacher noch am Start hast, dann warte bitte noch ein bisschen, ja, weil dann dein Gewebe ist weicher, der Beckenboden ist noch weicher und dann macht Sinn, sich die 1, 2 Monate wirklich noch zu gönnen, um dann wenigstens im Alter später lange kontinent zu bleiben. Ja, weil uns Mädels erwischt es sowieso in den Wechseljahren. Das heißt, da kriegen wir eh die nächste Baustelle. Und wenn wir uns bis dahin nicht wieder fit gemacht haben, sind dann die Ida's Place Schlüppis am Start, die Ujas.
Da bin ich ja echt froh, dass ich Hebamme bin, ne? Also so dieses Gefühl auch für den eigenen Körper zu haben und diesen Wissensvorsprung sozusagen, dass wir, also ich, Sissi, du ja auch, wir waren ja beide schon als ganz junge Frauen fertige Hebammen und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Benefit, dass man irgendwie bestimmte Dinge einfach weiß und
ja,
es einem leicht fällt.
Die Frauenthemen so. Einfach, das ist einfach wichtig, weil ich glaube halt in unserer Gesellschaft ist halt immer, wird auch gleich immer gleichgestellt, fit ist, wenn man schlank ist, also dünn sozusagen. Und da haben wir auch ja auch einfach schon Betreuung zusammen gehabt. Das heißt nicht, weil man halt super schnell wieder top aussieht, dass die ganze Statik gut ist, dass der Beckenboden gut ist. Ne? Das ist halt einfach, da muss man ran. Und ich merke das bei mir gerade selber, dass ich das so, ne, ich habe einmal die Woche trainieren wir gerade, ich muss natürlich auch viel öfter eigentlich, was ist natürlich auch immer so ein Zeitfaktor so, ne? Und es ist tut einfach gut, wenn wir jetzt hier schon einfach mal so sitzen und einfach da wieder uns auf unseren Körper einfach nur die kleinen Momente, ne? Also das ist ja einfach auch schon mal, das fängt ja bei der Haltung an und da sieht man ja einfach ganz, ganz viel. Und ich fand es gut, dass du mal das Tragen angesprochen hast, weil das ist halt einfach auch immer wieder so, wir können euch nicht einen Tipp für die perfekte Trage geben, weil die gibt es nicht. Also ein Tuch passt sich an euch, an euren Körper an, ne? Das ist einfach klar, aber eine Babytrage, da kann man jetzt nicht sagen, dass die ideal ist, weil man muss wirklich gucken, zu welchem Körper, wir sind alle so unterschiedlich, was einfach gut sitzt. Und das wird ja auch jeder, der schon viel getragen hat, einfach bestätigen können, dass das auch zwischen Vater und Mutter oder zwischen Partner und Partnerin unterschiedlich ist, weil sie einfach unterschiedliche Staturen haben.
Was du eben gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz wichtig, also dieser Zeitfaktor und dass man oft so ja vielleicht denkt, so, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, hier eine halbe Stunde ein Workout zu machen oder sowas. und oh, jetzt bin ich zu müde und so, sondern das auch wirklich, also das finde ich immer wichtig, wenn ich meine Frauen im Wochenbett denen so erste Übungen irgendwie zeige, dass man sozusagen so Alltagssituationen erstmal mit Bewusstheit füllt. Also wie setzt du dich auf den Stuhl? Wie stehst du auf? Wie stehst du gerade vorm Spiegel? Das hatten wir eben schon. Wie hebst du einen Wäschekorb hoch? Wie bedienst du den Staubsauger mit irgendwelchen schwungvollen Bewegungen oder irgendwie sowas? Also auf diese Dinge zu achten. Was machen meine Knie? Wo sind die? Wo sind meine Füße? Wie ist mein Rücken? Wie ist meine Ausrichtung? So genau. Und auf welchem Stuhl sitzt du? Also ich finde zum Beispiel auch, also ne, beim, was weiß ich, was macht man denn da so? Beim Essen. Da sitzt man am Tisch und da kann man währenddessen man dann erstmal irgendwie sich vielleicht einen Hocker dahinstellt, der aus einer Holzfläche hat. Ne, dieses einfach, dieses Beckenbodenbewusstheit. Und dann macht man das ja auch irgendwann automatisch. Also wenn man, keine Ahnung, bei jedem Zähneputzen immer auf einem Bein und ein bisschen Balance und Ausgleichübung und so noch macht, so, dann gewöhnt man sich das ja an. Und dann hat man ja nicht permanent die das Gefühl so, oh, ich muss heute noch turnen, sondern man hat so kleine Inselchen an Beckenbodenbewusstheit und Tonus und Anstupsen, ja auch wie Hebamme immer, ne, an jeder roten Ampel, immer wenn man langweilig wartet, an jeder Supermarktkasse, da macht man ja sonst nichts. Und da kann man ja gleichzeitig, das kriegt ja keiner mit, kann man ja gleichzeitig immer seinen Beckenboden anstupsen und immer so kleine feine Einheiten so einbauen.
Ich mache das immer gerne bei der Einschlafbegleitung abends.
Mhm, auch da, gut, ja.
Das
ja.
ist auch mal da. Weil man da ja eh schon lange. So aber du lächelst gerade sehr schön, ne? Karin hat
alles, ist alles gesagt. Es ist perfekt. Also du hast alles, alle Tipps sind gerade gesagt worden.
Ja,
also.
Aber nochmal ganz klar, deine Tipps im Alltag, also Karin hat sie eben schon ganz schnell gesagt und wir nochmal für euch im Alltag. Ich fand super, das mit dem Zähneputzen, Karin.
Genau.
Das liebt Lea.
Ich hatte ja eine Sprunggelenksverletzung, deshalb muss ich aus anderen körperlichen Baustellen sozusagen, wo dann immer so, oh, wann soll ich das auch noch machen?
Genau.
Dass man einfach diese.
Ja, Einbeinstand oder auch der Zehenspitzenstand. Also du hast, wenn du vorne auf dem Großzehen und auf dem Kleinzehballen stehst, auf beiden kannst beide Füße stehen lassen, kannst du gleichzeitig telefonieren oder dein Baby wickeln oder dir die Hände waschen, dass du das im Prinzip mit kombinierst. Gönn dir tiefe Atemzüge. Das kann man ja bei einer Einschlafbegleitung beispielsweise machen oder sich eben auch angewöhnen beim Wickeln und mach dir vielleicht einfach einen kleinen Smiley mit einem Post-it über den Wickeltisch, dass du dann denkst, ah ja, jetzt ist meine Zeit, nicht nur hier schnell wegzuatmen, sondern wirklich mir mal die Zeit zu gönnen, auch mal tiefe Atemzüge zu genießen, weil die dann wirklich weiterlaufend im Beckenboden auch ankommen und den eben auch schwungfähig und bewegungsfähig macht. Pass auf, dass du keinen Atemstopp hast, also egal beim schweren Heben oder Tragen oder auch, ne, wenn du vielleicht schon Kinder hast, die getragen werden wollen, die du anhebst, dass du da also nicht die Luft anhältst, sondern versuchst auch hier weiter zu atmen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Beckenbodenwahrnehmung auch hier wieder bei jeder Bewegung, wurde jetzt auch schon genannt, ne? Also ich hebe und trage mit angespanntem Beckenboden oder ich versuche auch den Lagewechsel, also auch wenn du dich aufs Bett setzt, versuch doch mal wirklich die Taille schmal zu machen, also den Bauchnabel so ein bisschen nach innen oben zu saugen und den Beckenboden sanft zu aktivieren und geh dann erst in die Seitlage und nimm mal wahr, hast du dann überhaupt noch Spannung oder hast du bis dahin vielleicht schon wieder alles locker gelassen? Ja, also auch wirklich in bestimmte Bewegungsabläufe integrieren. Ja, und dann ist eigentlich alles dabei.
Nach dem auf Klo gehen, also sozusagen erst den Beckenboden schließen und dann den Reißverschluss der Hose, das finde ich auch immer noch mal gut. Also
ja,
das
ist eine schöne Sache.
So sich so geöffnet hat, auch sich bewusst wieder zu schließen.
Genau, so. Aber eben auch Beckenboden anspannen, also auch ihr müsst, nehmt auch mal wahr, dass der sich auch locker lassen kann. Ich habe manchmal auch Frauen, jetzt nicht unbedingt im Frühwochenbett, aber dann später und gerade jetzt, wenn wir viel Stress haben, gerade auch die Situation mit Corona und Krieg und allem Kram, den man so hat, das macht sich ja aufs Gemüt bemerkbar und wenn wir, der Beckenboden kann halt auch zu fest werden. Also nimm da auch wahr, dass du den auch zwischendurch immer wieder locker lässt. Mhm. Deshalb, du musst jetzt, gar nicht unbedingt jetzt, an jeder
jetzt
roten Ampel.
Jetzt sind wir alle in unseren Stühlen einmal kurz wieder so. Hey.
Ja, also Training heißt dann nicht
auch Entspannung.
Festmachen oder Beton in den Becken, ins Becken gießen. Das ist ja auch immer dieses Missverständnis. Da haben wir in der Schwangerschaft ja schon drüber gesprochen. So, oh Gott, bloß nicht in der Schwangerschaft den Beckenboden berühren oder so, wer könnte ja für die Geburt ganz unnachgiebig sein, das ist ja auch genauso Quatsch. Also einfach zu verstehen, dass eine gesunde, lebendige Muskulatur aus Anspannung und Loslassen besteht, immer die beiden Seiten des Pendels, wie so oft im Leben. Ja, sehr schön.
Mhm. Eine letzte Frage noch, die, glaube ich, auch noch für unsere Hörerinnen noch wichtig ist. Es gibt ja ganz viel Werbung auch dafür, für, dass man sich Sachen einführt.
Ah, genau.
Das ist, genau, also
Gewichte
und so weiter. Mhm. Was sagst du als Profi dazu? Was, wenn ja, welche, also jetzt keine, aber oder was sollte man auch beachten?
Mhm. Ich bin zur Wahrnehmung, kann ich mit Liebeskugeln und Konen leben, aber guck da, wenn du dir so ein, es gibt ja bei den gängigen Anbietern, gibt so Konen, die sind unten schmal, also da, wo das Rückholbändchen ist, sind die schmal und oben sind die ein bisschen dicker. Das ist ein bisschen ungünstig, weil dadurch dein Muskel, der sozusagen da vorne an den Vulvalippen ist, der will die ganze Zeit zwanghaft diesen Konus sozusagen halten. Mhm. Also kauf dir vielleicht eher eine Kugel, die eine größere Auflagefläche hat, weil dann nicht nur die äußerste Schicht sozusagen arbeitet, sondern eben auch noch die tiefliegenden Beckenbodenschichten. Und ja, man kann es mal zu einer Wahrnehmung nehmen, aber ich bin kein Fan von Gewichtstraining mit Liebeskugeln oder so.
Ne? Weil würdest bei du nicht empfehlen?
Nee. Also wenn du jetzt gar nicht weißt, wo ist denn überhaupt mein Beckenboden und wie soll ich den anspannen, dann macht es vielleicht mal Sinn, dass du mal wahrnimmst, ich stecke mir den Konus oder die Liebeskugel rein und huch, die rutscht wieder raus, wenn ich nichts mache. Ja, also dafür lohnt sich's, um den Beckenboden erstmal zu finden. Aber ich würde es jetzt nicht, es steht ja dann manchmal in der Packungsauflage, du startest mit dem ganz leichten Gewicht und steigerst dann mit den 4, 5 Konen, die du da hast, steigerst da dein Gewicht. Also wie so ein Hanteltraining für einen Bizeps, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen.
Aber es gibt ja auch so Kugeln, die man einführt, die haben innen noch so ein Gewicht und das, genau, hat man dann drin und
klackert. Genau, das sind diese Liebeskugeln, genau. Ja, ja, auch da will hauptsächlich die äußere Schicht halten. Also es macht jetzt nicht so viel Sinn, den da die ganze Zeit irgendwie drin zu haben. Wenn, dann solltest du dich eh on top noch bewegen. Also dann macht es einfach auch Sinn, weiß ich, einen Spüler auszuräumen, ja, oder so, oder im Alltag sich irgendwie zu bewegen, dass diese Kugeln auch immer mal an unterschiedlichen Teilen im Beckenboden liegen und den da so ein bisschen beanspruchen. Aber es ist jetzt kein Tool, was man sich jetzt unbedingt kaufen müsste.
Okay. Also ich habe als Hebamme natürlich alles ausprobiert, was man machen kann. Also klar, also das war ich ja natürlich euch allen schuldig. So, und ich fand das immer auch mal wieder erstmal interessant von der Körperwahrnehmung. Mhm. Also zu merken, keine Ahnung, dass es eben 2 Wochen nach der Geburt sich anders anfühlt als 2 Monate nach der Geburt, als 2 Jahre nach der Geburt. Und so, aha, so ist das. Also es gibt auch Leute, die tragen, weil sie es geil finden, also oder weil sie das angenehm finden, dieses Gefühl zu haben und so. Und ich habe dann gesagt, ja, kann man, also alles eher Geschmackssache und so. Aber ich fand das ganz interessant, mal sozusagen so als Körpererscheinung, so, ah, okay, so ist das also. Und auch zu merken, dass man die, also ich habe die teilweise dann quasi fast vergessen und dann ne, fallen die, also irgendwann am halben Tag oder so, kommen die dann raus, wo ich dann auch dachte, aha, also Muskelkater hatte ich zum Beispiel nie davon, das steht da immer drauf, fangt ganz langsam an, 5 Minuten erst und so, und ich habe, also gleich dann immer so, ja, nach Lust und Laune, und Muskelkater oder Muskelverspannung oder so hatte ich davon nie, aber ich fand es jetzt auch nicht so, und gesagt, aha, das ist das also mit diesen Dingern, okay.
Genau, also ich verteufel die auch nicht, aber ich würde es jetzt, und wenn mich jemand fragen würde, soll ich mir die unbedingt kaufen, würde ich auch sagen, nee, wart erstmal ab.
Vor allen Dingen auch mit diesem, ach, dann kann man ja sozusagen ohne großes Brimborium einfach so nebenbei sein Beckenboden trainieren, dann spart man sich ja den ganzen, das ist ja natürlich auch mal wieder Quatsch.
Genau, weil du eben nicht alle Schichten erreichst, ne?
Genau.
Also das eine Tool gibt es leider nicht. Und es gibt sicherlich auch noch Beckenbodentrainer, die so ein bisschen mit einem Feedback arbeiten, wo du dir eine App runterlegst, ne? Hast dein Handy dann und lässt irgendeinen Diamanten steigen oder fährst mit irgendeinem Auto da irgendwelche Kurven lang. Das ist natürlich für die, die so ein bisschen den Gaming-Faktor vielleicht brauchen. Ne? Also wenn man eh schon so, man hängt ja eh den ganzen Tag am Handy. Gut, als Mama vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil man sich ums Baby kümmert, aber dass man dann einfach vielleicht wirklich so ein Tool hat, wo man sieht, okay, ja, Beckenboden anspannen, Beckenboden locker lassen. Da müsstet ihr wirklich gucken, dass ihr dann eben auch mal dieses schnelle Anspannen habt, wo ihr also ganz schnell mal hoch müsst oder auch mal ein bisschen halten müsst, dass der also unterschiedliche Sachen auch trainiert und
das
eben das
auch
Lösen
gut,
auch wieder.
Diesen Punkt nochmal. Also tatsächlich so diese kleinen, schnellen Muskelfasern. Und dann auch dieses langsame, lange und halten und dann langsam wieder lösen und dann mal wieder so zapp, zapp.
Genau. Also das sollte eigentlich auch schon in einem guten Rückbildungskurs auch laufen. Also das wäre eben auch wichtig, dass das einen guten Rückbildungskurs ausmacht, dass du das da auch wirklich schon gelernt hast, dass du den schnell und langsam anspannen kannst.
Ich habe noch eine Frage, auch wichtig. Ich habe alles, jetzt kommt die Sache, oh Mist, beim ersten hatte ich keine Zeit dafür, habe nichts gemacht, bin mit dem zweiten Kind schwanger, Beckenboden ist, merke ich jetzt schon in der Frühschwangerschaft, ade. Es ist nie zu spät, oder Lea?
Es ist nie zu spät, es ist ein Muskel, den man trainieren kann und man sollte auch wissen, dass die Rückbildung ja sowieso nicht nach 10 Einheiten Rückbildungskurs zu Ende ist, sondern, und jetzt kommt der Hammer, hört zu, nach ungefähr 2,7 Jahren, ja? Also da hat sich dein Körper dann wieder so angepasst. Und dann ist es ja oft so, dass innerhalb dieser 2,7 Jahre wird man ja manchmal schon wieder schwanger. Und wenn du dich bis dahin noch gar nicht wieder richtig fit gemacht hast und sich dein Körper im Prinzip wieder richtig regenerieren konnte, dann hat er vielleicht, muss auch nicht sein, aber hat vielleicht, ist ein bisschen schwieriger, ja, in der zweiten Schwangerschaft. Manchmal potenziert sich so und wenn ich dann vielleicht noch, wie ich, eine Bindegewebsschwäche habe und von der Haltung her immer da sitze wie so ein, sie wird gleich ganz groß, aber immer da sitze wie so ein Trauerkloß, ja, also da den Druck nach unten habe oder ständig husten und niesen muss oder ständig dann auch noch beim Kacken schieben und drücke, dann ist es natürlich ungünstig. Ja, aber das Schöne ist, es ist ein Muskel und ich kann den trainieren. Das heißt, ich kann auch noch in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren oder noch viel später anfangen zu trainieren und auch wieder fit kriegen.
Aber wir empfehlen euch sozusagen in der Schwangerschaft, am besten schon davor, damit anzufangen, euren Beckenboden zu spüren und zu trainieren. Aber ja, das war auf jeden Fall super gute Information für uns, für euch da draußen. Der Beckenboden ist zwar nicht sichtbar, aber einer der wichtigsten Muskel für uns Frauen und deshalb sollten wir ihnen sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Ich habe meine Socken an, Lea, und freue mich schon auf unsere nächste Stunde. Und wir danken dir, dass du bei uns warst und hoffen, dass es nicht das letzte Mal war und wünschen dir noch einen schönen Tag. Und wir hoffen, dass wir eure Fragen beantworten konnten zu diesem wichtigen Thema Rückbildung und kümmert euch darum.
Genau, und ein bisschen vom Mysterium Beckenboden, von diesem Sagenumwobenen, hast du heute mit uns ein bisschen gelüftet. Vielen Dank, liebe Lea, auch von mir. Und dann würde ich sagen, ne, könnt ihr ja mal gleich mal weitermachen.
Ja, genau. Könnt euch gleich mal hier, während ihr, die meisten hören uns ja auch ganz oft, während sie mit den Kindern draußen sind, achtet auf eure Haltung und schickt ein paar Übungen an eurem Beckenboden und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder am Dienstag einschaltet und wir euch im Hebammensalon begrüßen dürfen.
Genau. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt.
Spann dein Beckenboden an. In diesem Sinne, eine gute Woche. Danke, Lea.
Gut, ihr Lieben.
Danke.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.